ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Generalleutnant André Bodemann ist zu Gast in SWR 1 Leute. Seine Aufgabe ist der Schutz unseres Landes. Bevor wir gleich auch intensiv auf den erstellten Operationsplan Deutschland gucken, wichtig ist für Ihre Arbeit auch die aktuelle Bedrohungslage. An welchen Punkten wird die festgemacht?
Ja, zunächst mal vielen Dank, dass ich überhaupt heute bei Ihnen sein darf. Ich finde es sehr spannend und auch sehr mutig von Ihnen, mich einzuladen. Gerade hier in Baden-Württemberg, wir haben ja ein Landeskommando hier, die Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung und dem Landeskommando und auch der Bundeswehr mit meinem Kommando Berlin ist wirklich hervorragend. Die Bedrohungslage ist die Ausgangslage für all das, was wir derzeit tun. Das ist der Abholpunkt sozusagen. Und die sicherheitspolitische Lage hat sich nun mal fundamental verändert. Spätestens, sage ich, mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Anfang 2022, aber die Situation hat sich ja schon etwas länger dargestellt, denn 2014 mit der Krim, Ostukraine, 2007, 2008 Georgien, also man hat schon sehen können, dass sich da etwas verändert und entwickelt. Und leider hat das gemündet in dem Angriffskrieg 2022 und das hat also auch für uns Konsequenzen.
An welchen Punkten kann man das denn hier bei uns dann festmachen, dass sich die Bedrohungslage verändert? Gibt es da irgendwelche Einheiten, in denen es gemessen wird? Eine Skala von grün bis rot?
Also ich sehe vor allen Dingen vier Bedrohungen, die uns momentan wirklich alltäglich schon entgegenkommen. Das eine ist eine deutliche Zunahme an Fake News und Desinformation und es wird immer schwieriger festzustellen, ob das, was dort vermeintlich gesagt worden ist, von dem es gesagt worden ist, wirklich stimmt. Damit kann man Meinungen beeinflussen, damit kann man Medien beeinflussen, zumindest versuchen und am Ende auch Regierungsentscheidungen versuchen zu beeinflussen. Wir haben eine deutliche Zunahme an Cyberangriffen. Insbesondere gegenüber kritischen Infrastrukturen, aber auch gegen die Bundeswehr, gegen politische Parteien, gegen die Bundesregierung. Bei diesen beiden Bedrohungsarten ist es sehr, sehr schwierig zu attribuieren. Also wer ist eigentlich derjenige, der uns angreift? Ja. Das nächste ist Ausspähung. Wir haben eine deutliche Zunahme an Ausspähung, gerade bei den Ausbildungsorten der ukrainischen Soldatinnen und Soldaten. Das verlagert sich gerade auf kritische Infrastrukturen, das können wir feststellen. Also allein die zahlenmäßige Erkennung von diesen Drohnen, Sichtungen, die wir dort haben. Und am Ende gibt es auch Sabotage, wo wir auch da nicht immer feststellen können, weil wir die Smoking Gun nicht haben, wer ist es, der dort etwas sabotiert hat. Aber es findet statt. Und auch wenn wir nicht beweisen können, wir haben jetzt gerade ja Meldungen über zerstörte Kabel, Internetkabel in der Ostsee, da gibt es noch keinen eindeutigen Hinweis, dass es Sabotage ist. Aber unsere kritischen Infrastrukturen sind verletzlich. Wir müssen resilienter sein, unabhängig davon, ob es ein Staat wie Russland oder China ist, ob es eine Terrororganisation ist, ob es organisierte Kriminalität ist, ob es der einfache Eisendiebstahl ist, der dazu führt, dass eine Eisenbahnstrecke der Bahn nicht mehr zur Verfügung steht. Wir müssen uns resilienter aufstellen. Und das sind für mich die Abholpunkte. Und wir haben da deutlich Indizien und deutlich Hinweise, dass diese Bedrohungen ansteigen. Und wir haben natürlich auch nachrichtendienstliche Hinweise, dass Russland sich rekonstituiert, seine Streitkräfte völlig neu aufstellt mit einer Produktion von 1.500 Panzern im Jahr, die nicht alle in die Ukraine gehen im Kampf, sondern die in Depots gehen und so weiter und so weiter. Also da haben wir deutliche Hinweise.
Womit rechnen Sie denn dann? Rechnen Sie konkret mit einem Angriff Russlands auf Deutschland?
Also zumindest wird in einigen Jahren Russland das Potenzial haben, einen, so wie Sie sagen, großmaßstäblichen Krieg zu führen. Und ob Russland das tut oder nicht, das hängt, glaube ich, auch von uns ab, inwiefern wir Russland deutlich machen, dass wir etwas dem Gegensetzen zu haben. Und alle Pläne der NATO, einschließlich der Operationsplan Deutschland, über den wir ja gleich sicherlich reden, haben vorrangig ein Ziel, dass es genau dazu nicht kommt. Wir wollen verhindern, dass es zum Krieg kommt. Das sind Pläne zur Abschreckung. Und je besser diese Pläne sind, je besser die geübt werden, desto glaubwürdiger sind sie. Und wenn sie glaubwürdig sind, halten sie hoffentlich Russland davon ab, einen solchen Schritt zu tun.
Und wenn Ihre Grundlage die Bedrohungslage Deutschlands ist, wenn wir gestern hören, dass die USA die Freigabe für Raketeneinsätze mit russischen Zielen erteilt hat, haben soll, verschärft das die Bedrohungslage dann auch nochmal?
Das kann die Bedrohungslage deutlich verschärfen für die Länder, die dem zustimmen, weil die als feindlich dargestellt werden von Russland und Russland natürlich versuchen wird, dort auch auf die Meinungsbildung der Bevölkerung und der Politik einzuwirken. Und das macht man am besten dadurch, dass man hybride Bedrohungen nutzt. Und da gibt es auch die Gerasimow-Doktrin, die genau auch sagt, wir nutzen hybride Bedrohungen, hybride Angriffe unterhalb der Schwelle von tatsächlich militärischen, klassischen Angriffen, um das zu tun.
Lassen Sie uns über den Operationsplan Deutschland reden. Den haben wir eben schon so ein bisschen angerissen. Ist der entstanden aus einer Ansammlung von Corona, dem A-Hochwasser und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
Die Einsätze der Bundeswehr im Rahmen von Artikel 35 Grundgesetz, also Amts- und Katastrophenhilfe, sind subsidiär. Dafür dürfen wir auch keine Kräfte vorhalten oder entsprechend ausplanen, sondern tatsächlich ist das begründet aus der Bedrohungslage, ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Mit der Frage, welche Bedeutung hat Deutschland und was verlangt man von Deutschland? Zum einen müssen wir uns über das Thema Gesamtverteidigung Gedanken machen. Das ist in der Zuständigkeit des Bundesministeriums des Innern und für Heimat und des Bundesministeriums für Verteidigung. Und wir verantworten dabei den militärischen Anteil. Also was müssten wir tun? Welche Kräfte bräuchten wir, um Deutschland zu verteidigen in einem solchen Fall? Das zweite ist das, was die NATO von uns will. Und die NATO will zwei Dinge von uns. Das eine ist, dass wir als doch relativ großes Land in Europa unseren Beitrag an der NATO-Ostflanke liefern, zur Abschreckung, am Ende auch nötigenfalls zur Verteidigung. Aber eben auch, wir liegen im Herzen von Europa und wenn es ein Manöver Russlands gäbe an der NATO-Ostflanke in einigen Jahren mit dem Potenzial, nur dem Potenzial, das NATO-Bündnisgebiet anzugreifen, wird die NATO reagieren mit ihren Verteidigungsplänen, wird ihre alliierten Kräfte aufmarschieren lassen an die NATO-Ostflanke und da liegen wir in Deutschland im Herzen Europas und die Masse dieser Aufmarschbewegungen würden durch Deutschland erfolgen. Das nennt man diese Drehscheibe Deutschland und das sind die beiden Kernanteile dieses Plans.
Gibt es für diese Erstellung dieses Plans oder gab es irgendwelche Vorgaben oder wie geht man das an? Den schreibt man ja auch nicht einmal runter und dann liegt er in der Schublade, sondern der muss ja ständig angepasst werden, tippe ich mal.
Absolut. Also zunächst einmal der Auftrag kam natürlich vom Generalinspekteur der Bundeswehr. Das haben wir uns nicht selber ausgedacht. Der Plan wird in einem NATO-Planungsverfahren entwickelt, das wir gelernt haben an der Führungsakademie. Dort habe ich das gelernt, dann habe ich nochmal die Gelegenheit gehabt, am Joint Force Command Brunsum einen solchen Joint Planning Group teilzunehmen für eine Übung und dann sitzen sie plötzlich irgendwann in einem geheimen Raum mit 80 Menschen und sagen, jetzt ist das scharf. Also jetzt tun wir das für die Sicherheit Deutschlands, für den Schutz von Freiheit und Demokratie und da kann man schon eine Gänsehaut kriegen. Und dann hat man also Grundsätze, wie man sowas angeht, so eine Planung, und dann füllt man das mit Leben. Und Sie haben recht, das ist ein Living Document. Dieser Plan wird am Ende sich immer weiterentwickeln müssen, weil die NATO-Verteidigungspläne sich ändern. Spätestens mit dem Beitritt Schwedens hat die Ostsee eine völlig neue strategische Bedeutung gewonnen. Das wirkt sich unmittelbar auch auf Deutschland aus mit der Verbindung Rostock-Schweden. Wir haben ja heute etwas über zerstörte Kabel, Internetkabel gehört. Das sieht schon, wie wichtig diese Verbindung auch ist. Auch in Deutschland ist das eine oder andere, was sich dort verändert. Und ganz, ganz wichtig ist bei diesem Operationsplan die Zusammenarbeit im Rahmen einer gesamtstaatlichen und auch gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Wir arbeiten zusammen mit allen Bundesoberbehörden, mit den Blaulichtorganisationen, ganz viel mit Bundespolizei, Landespolizeien, Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Rote Kreuz etc. Und auch mit der Industrie, also am Ende gesamtstaatlich und gesamtgesellschaftlich.
Wenn Sie sagen, da kann man eine Gänsehaut bekommen, wenn man dann zusammensitzt in so einem geheimen, abgeschirmten Raum. Gänsehaut, weil es so eine große Sache ist oder weil man sich mit einem Kriegsszenario auseinandersetzen muss?
Beides. Also es ist erstmal die Verantwortung, die man damit übernimmt, eine solche Planung zu machen, mit dem Ziel abzuschrecken, dass es nicht zum Krieg kommt. Aber im nötigen Fall, wenn es zum Krieg kommt, eben vorbereitet zu sein. Und natürlich auch mit den ganzen Konsequenzen, die da dranhängen.
Wie reagiert Deutschland, wenn das Land militärisch angegriffen wird? Was haben wir dann zu tun? Darum geht's in S-Bahns Leute mit Generalleutnant André Bodemann. Dieser Herr Bodemann, der fällt mir schwer, merken Sie auch. Ne? es gibt eine Frage, oder besser gesagt einen Kommentar von SWR1-Hörer Lukas Hoffmann. Er schreibt, Herr Bodemann hat uns gerade klar gesagt, dass uns Russland angreifen wird. Das findet er etwas beunruhigend. So haben Sie es ja nicht gesagt, sondern dass man damit rechnen müsste.
Genau, also Herr Hoffmann, wir wollen eben mit dem, was wir tun, das schließt die NATO-Verteidigungspläne ein, aber eben auch den Operationsplan Deutschland, genau das verhindern, dass Russland jemals in die Überlegung kommt, das NATO-Bündnisgebiet und damit möglicherweise auch Deutschland anzugreifen. Also Russland baut ein Potenzial auf und wir wollen verhindern, dass Russland dieses Potenzial irgendwann mal gegen uns nutzt. Das ist das Ziel. Also das Ziel ist Abschreckung, das Ziel ist es, dass wir nicht zum Krieg kommen. Und deswegen sind die wesentlichen Überlegungen des Operationsplans Deutschland also nicht die in einem Krieg, sondern was tun wir vorher, damit es nicht dazu kommt.
Wenn wir aber noch mal ein bisschen intensiver auf den Operationsplan Deutschland schauen, welche Räder müssen in einem Kriegsfall auf deutscher Seite ineinander greifen?
Ich fange mal mit zwei Dingen, die man als Abholpunkt sehen muss. Das sind auch Herausforderungen im Operationsplan. Weil wir Krieg verhindern wollen, weil wir diese Aufmarschbewegung der alliierten Kräfte an die NATO-Ostflanke vor einem Krieg haben wollen, tritt also nicht der Spannungs- und Verteidigungsfall ein. Den wollen wir genau verhindern, dass das Parlament eine solche Entscheidung treffen muss. Das heißt, wir befinden uns in der juristischen Lage des Friedens. Bedeutet, wenn wir diese Aufmarschbewegung der alliierten Kräfte durch Deutschland haben, sind viele Menschen in Deutschland gefühlt im Frieden, was auch gut ist, aber werden auf den gleichen Straßen, wo die Militärtransporte sich bewegen, noch in den Urlaub fahren, an die polnische Ostseeküste oder zum Fußballspiel nach Leipzig und damit auf den gleichen Strecken durch Konvois, durch Staus, durch verschmutzte Straßen belästigt werden.
Das würde dann zum normalen Stadtbild, Straßenbild
das
gehören?
Das gehört mit dazu, so wie wir das in den 80er Jahren in den großen Übungen, Vintex, Reforger, die Herbstmanöver hatten und wir hatten uns gerade ja schon unterhalten, es gab mal den siebten Sinn zum Herbstmanöver, wie verhält man sich als Verkehrsteilnehmer, wenn diese Militärtransporter stattfinden? Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, dass eben von Deutschland erwartet wird, dass wir einen Großteil unserer aktiven Kräfte der Bundeswehr auch an die NATO-Ostflanke schicken, wie wir zum Teil das ja schon in Litauen auch tun. Und bedeutet für mich im Umkehrschluss, ich habe wenig Kräfte der Bundeswehr, aktiven Kräfte der Bundeswehr in Deutschland, um diese Drehscheibe Deutschland zu bedienen. Das heißt, die Unterstützung der Alliierten werden sie durch Deutschland sich bewegen oder in Deutschland verweilen. Und zum Schutz unserer kritischen, / verteidigungswichtigen Infrastrukturen. Das sind Liegenschaften der Bundeswehr, aber auch unsere alliierten Partner, können aber auch die NATO-Pipeline sein, also wo der Betriebsstoff für die Flieger herkommt. Es können aber auch Energieversorgungsunternehmen sein. Es sind in jedem Fall Bahnhöfe, Häfen, etc. etc. Und weil wir das so haben, dieses Problem mit Kräften, sehe ich sehr stark das Erfordernis, die Reserve ins Spiel zu bringen. Deswegen haben wir auch den Heimatschutz, über den wir uns vielleicht noch unterhalten werden, ja auch als wesentliches Element zur Sicherung dieser kritischen, verteidigungswichtigen Infrastrukturen aus dem Leben gerufen. Und weil wir die Versorgung nicht mit der Bundeswehr sicherstellen können in jedem Fall, brauchen wir zivilgewerbliche und zivilhoheitliche Unterstützung. Ein Beispiel, da bewegt sich ein Konvoi amerikanischer Truppen durch Deutschland. Die müssen mal eine Rast machen, so wie wir das auch tun. Aha. Und dann brauchen die Versorgung mit Betriebsstoffen, mit Verpflegung, mit Frischwasser, mit vielleicht sanitätsdienstlicher Betreuung. Und dann ist dann eben temporär nicht der Bundeswehr-LKW, der Betriebsstoff liefert, sondern ein Vorhaltevertrag mit einem namhaften Betriebsstoffunternehmen, der den Amerikanern den Sprit liefert. Da wird dann die sanitätsdienstliche Versorgung durch die Malteser, Johanniter oder Deutsche Rote Kreuz sichergestellt und eben nicht durch unsere Bundeswehr-Sanitäter. Und die Amerikaner werden froh sein, wenn nicht die Bundeswehr-Truppenküche kommt, sondern ein ziviler Caterer, der einen ordentlichen Burger bringt. Vielleicht, weiß ich nicht. Also
okay, ich wollte
so muss man sich das vorstellen.
Ist man da froh, aber gut, okay. aber das macht ja schon deutlich. Sie müssen, wenn Sie den Operationsplan Deutschland ausarbeiten, eigentlich ganz viele, was sind es dann, Gewerke unter einen Hut bekommen. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Wohlfahrtsverbände. Ich habe mir sogar die Militärseelsorge der evangelischen Kirche aufgeschrieben, die da auch noch mit am Tisch sitzt.
Der geistliche Operationsplan, den der evangelische Militärbischof Fellenberg genannt hat. Und natürlich auch Bundesoberbehörden. Wir arbeiten intensiv mit der Autobahngesellschaft, mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, mit anderen Bundesressorts, aber vor allem mit den Ländern. Und deswegen ist auch ganz wichtig, hier zu sein in Baden-Württemberg. Wir arbeiten auch mit den Ländern zusammen, weil vor einem Spannungs- und Verteidigungsfall in dem föderalen System ist die Zuständigkeit bei den Ländern. Und deswegen müssen wir ganz stark mit den Innenministerien der Länder, mit den Staatskanzleien, auch mit allen Ressorts dort zusammenarbeiten. Und am Ende auch mit den Kommunen, die wissen müssen, ob und wann ein Konvoi durch ihre Kommune fährt, weil auf dem eigentlichen Weg, den wir geplant hatten, das nicht möglich ist, weil die Brücke zerstört worden ist. Und deswegen auch Bundesautobahngesellschaft so wichtig, weil die haben auch Ersatzbrücken, um eine Brücke, die zerstört worden ist, durch Sabotage dann auch wieder bewegungsmöglich zu machen für Schwerlast der Bundeswehr oder für den ganz normalen Transport von Wirtschaftsgütern oder für die Bürgerinnen und Bürger.
Und die Wirtschaft müssen Sie wahrscheinlich auch noch mit einbeziehen.
Ganz, ganz wichtig, denn das ist in der Regel, sind das die kritischen Infrastrukturen oder sogar verteidigungswichtigen Infrastrukturen, die Energie liefern müssen. Wenn wir amerikanische Kräfte über Monate in Deutschland haben, die hier verweilen, ist nicht nur Energieversorgung wichtig und Logistik, sondern Abwasser. Also wie schafft man es für 5.000 oder 10.000 Menschen, ein Abwassersystem zu haben? Das heißt, wir arbeiten von Stadtwerken im Konzept bis hin zu großen Unternehmen, die diese Versorgung sicherstellen. Und alles das ist ein sehr, sehr komplexes Ding. Wir sind natürlich im Kern für das Militärische verantwortlich, aber wir müssen immer mit allen anderen Ressorts zusammenarbeiten. Das Kernressort ist das Bundesministerium des Innern und für Heimat, das wieder mit allen anderen arbeitet. Also der Operationsplan Deutschland besagt nicht, wie wir die Düngemittelversorgung oder Tierfutterversorgung im Krieg sicherstellen. Das ist Aufgabe von anderen Ressorts. Aber wir müssen mit den Ressorts beispielsweise zusammenarbeiten, wenn es um die Verkehrsinfrastruktur geht. Und wo brauchen wir eine, die in der Lage ist, erstens den großen, schweren Transporten des Militärs standzuhalten und zweitens, wie wir möglicherweise die ertüchtigen, weil wir sie ertüchtigen müssen. Und das ist ja auch eine Win-Win-Win-Situation, weil es nicht nur einen militärischen Bedarf gibt für gute Brücken. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Leverkusener Brücke und die Brücke über die A45, die uns schon seit einer geraumen Zeit fehlt, das behindert natürlich die Bürgerinnen und Bürger, von A nach B zu kommen, behindert unsere Wirtschaft, erfolgreich zu sein. Am Ende brauchen wir es auch für das Militär. Also Win-Win-Win.
Herr Bodemann ist weiter zu Gast in SWRs Leute. Er ist Generalleutnant der Bundeswehr und Befehlshaber, ich habe es mir extra abgeschrieben, territoriales Führungskommando und nationaler territorialer Befehlshaber. Wie sieht so ein ganz normaler Arbeitstag eigentlich bei Ihnen aus?
Der fängt sehr früh an, zum Leidwesen meines Büros. Ich bin also spätestens um 6.30 Uhr dort, lese die Presse, trinke dabei meinen Kaffee, habe dann die Morgenlage, habe dann verschiedenste Tischgespräche oder bin halt auch auf Reisen, um Truppe zu besuchen, um mich mit den entsprechenden Stellen auszutauschen, wie Autobahngesellschaft, Feuerwehren, Polizeien insbesondere etc. etc. Also da bin ich unter der Woche viel unterwegs und am Wochenende weiß ich dann,
was Sie
dann
geschafft haben.
Ja, und am Freitagnachmittag ist es dann, oder Freitagabend ist es in der Regel so, dass meine Frau und ich einen Wettbewerb haben, wer zuerst einschläft.
Und gewinnen Sie da?
Ich gewinne häufig, ja.
Der Heimatschutz, den haben Sie eben schon angesprochen, ist ja auch eine Ihrer grundsätzlichen Aufgaben. Das klingt mit dem Wort Heimat so idyllisch, ist es dann aber nicht unbedingt. Beschäftigen Sie sich nur mit Katastrophenfällen?
Nein, also Artikel 35, Amts- und Katastrophenhilfe, ist leider in den vergangenen Jahren zunehmend ein Thema gewesen. Wir waren in diesem Jahr häufig im Einsatz bei Hochwasser, bei Brandkatastrophen, oft auch mit einem munitionsbelasteten Gebiet aus den Weltkriegen, wo wir unterstützen mit unseren Fähigkeiten. Aber das machen wir subsidiär, machen wir aber gern, wenn Leib und Leben geschont werden muss und soll. Und dann sind wir auch da, wenn wir gebraucht werden. Heimatschutz ist der Volksstory, ganz ehrlich gesagt. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ich gehe nicht für die Bundeswehr nach Afghanistan, nach Mali, in den Irak. Ich gehe auch nicht als Rostocker nach Oberfichtach oder von Stuttgart aus nach Hamburg. Aber in meiner Region, dort ein Objekt zu schützen, ein verteidigungswichtiges Objekt, das kann ein Energieversorger sein, dafür bin ich bereit, das zu tun. Und die Menschen haben so einen Radius 80 bis 100 Kilometer, in dem sie sich bewegen, um ihren Arbeitsort herum. Und da können Sie dann regelmäßig an diesem Objekt, was wir zuordnen wollen, wenn wir mal genügend Kräfte haben, regelmäßig erkunden, nennen wir das, also schauen, was da so los ist, regelmäßig üben und sich am Ende für dieses Objekt auch verantwortlich fühlen. Das tun ganz, ganz viele Menschen. Wir haben momentan 6 Regimenter, die wir aufgestellt haben. Das ist weitaus noch zu wenig.
Wie viel hätten Sie gern?
Das kann ich noch nicht sagen, weil ich es ableite wirklich aus der Anzahl der verteidigungswichtigen Objekte. Dann müssen wir die erkunden und am Ende kommt eine Zahl raus, wie viele Kompanien, Bataillone dafür notwendig sind. Aber die Menschen, die ich gesprochen habe, die sind so, so unterschiedlich. Von der 19-Jährigen, die Medizin studiert, die Chirurgin werden will, aber dann als Heimatschützerin dienen möchte. Die wäre bei der Sanität wesentlich besser aufgehoben, aber die Initiative, die Motivation ist halt da, bis zu dem 59-Jährigen, also mein Alter, der sagt, ich habe damals verweigert, aber die Lage hat sich jetzt verändert und ich will etwas tun für die Sicherheit dieses Landes und auch für meine Kinder. Und wir haben unheimlich viele Bewerberinnen und Bewerber, gerade Ungediente für den Heimatschutz. Wir sind nicht schnell genug, die in dieses System reinzubringen, das ist noch ein Problem, aber an Menschen, die sich dafür interessieren, habe ich keinen Zweifel, dass wir die notwendigen Menschen bekommen.
Nach eigener Angabe fehlen der Bundeswehr aktuell 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Generalleutnant André Bodemann ist weiter zu Gast in S-Fans. Leute, die Zahl ist noch aktuell?
Ja, leider ist die aktuell. Also diese Differenz von 20.000 Soldatinnen und Soldaten, die existiert noch. Wir versuchen natürlich alles, um diese Differenz möglichst klein zu machen. Es fehlen vor allen Dingen viele Spezialisten, die insbesondere in Industrie und Wirtschaft auch entsprechend besser anders bezahlt werden und weniger versetzt werden müssen, etc. etc. Das darf man nicht vernachlässigen, denn Kampftruppe haben wir hohe Bewerberzahlen bei Panzergrenadieren, Panzer, Infanterie, Fallschirmjäger. Das ist nicht das Problem, sondern Logistiker, IT-Leute, Ärzte, Piloten etc.
Insgesamt sind es rund um 180.000 Soldatinnen und Soldaten, die zur Bundeswehr gezählt werden. Wofür fehlen denn diese 20.000 Menschen dann eigentlich? Für den hoffentlich nicht kommenden Ernstfall oder für den Normalbetrieb?
Für beides. Das können wir derzeit noch im Normalbetrieb auch kompensieren, wenn alle Soldatinnen und Soldaten gebraucht werden, würde das Lücken reißen und wir müssten nochmal wieder priorisieren. Im Übrigen ist auch das, was der Minister Pistorius als Idee des neuen Wehrdienstes gebracht hat mit dem Fragebogen, nicht dazu gedacht, genau diese 20.000 zu erfassen, sondern es geht ihm und uns darum, eine aufwuchs- und durchhaltefähige Armee bereitzustellen. Das heißt, die Reserve stärker zu machen, Menschen auszubilden zum Heimatschützerin, zum Heimatschützer. Und das ist die Idee. Und dieser Fragebogen soll zumindest mal bewegen, weil wir jetzt keine Grundgesetzänderung erwirken können, weil das würde ja nur für Männer gelten jetzt und Grundgesetzänderung in diesem politischen Feld ist momentan auch nicht absehbar, soll dafür sorgen, dass die Menschen sich damit befassen. Mal, gehe ich zur Bundeswehr oder nicht? So wie ich mich 1985 damit befassen musste, gehe ich hin oder nicht? Und ich habe mich dafür entschieden. Ich glaube, mein Vater hätte mir auch was anderes gesagt, wenn es nicht so getan hätte. Aber ich habe mich damit befasst. Und das ist die Erwartung, dass die Menschen sich damit befassen und dann vielleicht eher geneigt sind, okay, ich versuche das mal, ich gehe zur Bundeswehr. Und ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber wir sollten es auf jeden Fall versuchen, um halt eine aufwuchsfähige und durchhaltefähige Armee zu haben. Bei allem anderen müssen wir konkurrieren mit Wirtschaft, Industrie. Wir müssen familienfreundlicher werden, wobei es schwierig ist, in einem solchen Beruf tatsächlich Familienfreundlichkeit an die Spitze zu stellen. Wir müssen die Menschen begeistern für das, was sie tun. So wie man mich damals als Wehrpflichtiger begeistert hat, das waren meine Vorgesetzten, die gesagt haben, Mensch, willst du nicht länger machen? Jetzt bin ich fast 40 Jahre dabei.
Das ist schon eine starke Karriere, die Sie da hingelegt haben. Dieser Fragebogen, den Sie gerade angesprochen haben, den Verteidigungsminister Boris Pistorius rumschicken möchte, das ist ja die Wehrerfassung. Und in dem Zusammenhang hat er einen Satz gesagt, den fand ich, der es ziemlich deutlich macht. Im Ernstfall wüssten wir morgen nicht, wen wir einziehen könnten, weil es keine Daten gibt, keine Datenerfassung.
Ja, das bezieht sich auf die Zahl von rund 900.000 Menschen, die irgendwann mal bei der Bundeswehr waren und jetzt theoretisch als Reservistin oder zur Verfügung stehen. Wir haben aber seit der Aussetzung der verpflichtenden Einberufung keine Überwachung mehr, wo die Menschen sich aufhalten. Und die haben auch nicht melden müssen, es ist auch nicht verfolgt worden, weil sie es nicht getan haben, wo die sich aufhalten. Also wir kennen deren Adressen sozusagen nicht. Und deswegen ist es schwierig, die tatsächlich für uns wieder zu gewinnen und zu aktivieren, weil wir diese Übersicht einfach nicht haben. Und das war eben auch nicht mehr notwendig nach der Wiedervereinigung, nach dem Zerfall des Warschauer Paktes. Wir haben 25 Jahre in der Hoffnung und im Glauben gelegt, dass es nie wieder dazu kommen müsste, eine solche Armee größeren Umfangs mit einer Wehrpflicht zu haben. Ja, und jetzt sind wir leider des Gegenteils mächtig geworden, weil eben dieser Angriffskrieg seit 2022 läuft.
Aber so wie ich Sie verstehe, sind Sie ein Befürworter einer Wehrpflicht dann auch für Frauen und Männer?
Das ist jetzt, also es ist ja immer eine politische Entscheidung, das muss man immer vorweg sagen. Jetzt fragen Sie nicht den Befehlshaber und General, sondern André Bodemann. Ja. Ich bin so derjenige, der sagt, eine Dienstpflicht. Also wo jeder Mensch in Deutschland für dieses Land, für diese Gesellschaft etwas tun sollte. Und da kann man sich entscheiden, vom Umweltschutz über die Unterstützung in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, Feuerwehren, THW bis hin zur Bundeswehr. Also ein bunter Strauß. Das wäre das, was ich mir persönlich, André Bodemann, wünschen würde.
Dann wären wir wieder so an dem Punkt, Sie sind einen Tick älter, da habe ich verraten als ich, dass wir in der Jugend die Auswahl hatten, Bundeswehr oder Zivildienst.
Genau. Also grundsätzlich Auswahl nein, aber theoretisch muss man zur Bundeswehr gehen. Aus Gewissensgründen hat man verweigern können. Das haben ja viele auch getan. Und ich ziehe meinen Hut vor denen, die dann in die Altenpflege gegangen sind oder in Krankenhäuser oder was auch immer.
Gratulation an die Bundeswehr. Gestern hat es einen neuen Kampfhubschrauber gegeben. Der wurde offiziell übergeben. Generalleutnant André Bodemann ist weiter zu Gast in SWRs Leute. 61 weitere, muss man sagen, die folgen dann vom gleichen Typ noch bis Ende 2028, wenn ich es richtig gelesen habe. Ist das Teil der Zeitenwende, die Bundeskanzler Olaf Scholz im Februar 2022 im Bundestag angekündigt hat?
Ja, nun bin ich nicht der Experte und Zuständige für Rüstungsangelegenheiten und Haushalt und Finanzen. Aber nichtsdestotrotz, diese 100 Milliarden, die ja da angekündigt und umgesetzt worden sind, im Parlament mehrheitlich, haben natürlich uns geholfen. Das Erwartungsmanagement ist natürlich gerade bei Soldatinnen und Soldaten so, wir gehen heute, bestellen was und morgen ist das da oder ich nehme das gleich mit. Ja, das ist bei uns leider nicht so und man muss einfach verstehen, das muss auch unter Vertrag genommen werden. Dann muss es die Industrie auch erstmal produzieren. Die warten ja nicht auf uns und sagen so, wir bauen jetzt nochmal 2, 3 Leoparden, sondern das dauert ja, aber das kostet ja auch, so Bänder aufrechtzuerhalten und. Aber wir sind sehr, sehr froh und dankbar, dass dieses Geld umgesetzt worden ist in Verträgen und dass es jetzt auch zunehmend zuläuft. Am Ende der Song Hey, hey Boss, ich brauche mehr Geld, glaube ich, gilt aber auch weiterhin. Denn auch der Heimatschutz als Beispiel, die Menschen alleine reichen nicht, sondern ich brauche auch Ausrüstung, Fahrzeuge, Waffen, Munition, um regelmäßig zu üben und die in Übung zu bringen. Und das kostet halt einfach Geld. Und das ist etwas, was wir als Bedarf auf den Tisch legen. Und dann wird es politisch entschieden, ob es dafür ausgegeben wird oder für andere Dinge. Und das müssen wir dann auch einfach akzeptieren, diese Entscheidung.
Auch wenn Sie kein Experte für Rüstungsangelegenheiten sind, haben Sie wahrscheinlich aber trotzdem lieber eine Bundeswehr, die mit gutem Material unterwegs ist.
Absolut. Also einmal, weil wir dann wehrhafter sind. Also wir können uns besser verteidigen. Wir können vor allen Dingen besser abschrecken, weil ein Gegner natürlich sieht, was wir für Möglichkeiten und Fähigkeiten haben. Aber wir haben ja vorhin über Personal gesprochen. Menschen möchten auch in einem Unternehmen arbeiten, das modern ist, das entsprechende Möglichkeiten und Mittel bietet, auch das zu tun, wofür man in diesem System ist. Und ein Soldat möchte üben. Und üben übt. Und am Ende nur was geübt wird, funktioniert auch. Und nur was dann funktioniert, ist auch glaubwürdige Abschreckung. Also wird eine Kette draus.
Hat sich denn in den letzten 2 Jahren da spürbar was verändert, dass Sie sagen, also man spricht zwar gerne von außen betrachtet immer über all das, was nicht funktioniert bei der Bundeswehr, aber es gibt ja auch genügend Dinge, die funktionieren.
Ja, wir machen uns tatsächlich sehr oft auch selber schlecht. Ich glaube, ein großes Fund, was wir haben, sind die Menschen. Und die Menschen machen vieles möglich, auch wenn die Rahmenbedingungen vielleicht nicht so günstig sind, weil man eben das eine oder andere nicht hat. Aber das ist das Begeisterungsfähige in der Truppe, dass die da alle in einem Strang ziehen und das dann auch am Ende möglich machen. Und das ist wirklich phänomenal.
2028 sollen dann diese 100 Milliarden aufgebraucht sein. Und dann?
Ja, unter Vertrag ist es alles schon. Das ist schon aufgebraucht quasi, weil es unter Vertrag ist im Wesentlichen.
Dann ist aber die Ware, glaube ich, letztendlich dann tatsächlich
da. Dann hoffentlich ist dann alles da, wenn das alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber alles wird teurer und das gilt eben auch für hochtechnische Systeme, die wir benutzen. Wenn wir jetzt aber Flugzeuge F-35 denken oder an so einen Hubschrauber wie gerade oder auch so einen Kampfpanzer. Das kostet viel Geld und deswegen muss man über eine auskömmliche Finanzierung der Bundeswehr reden. Aber jetzt sind wir wieder beim Operationsplan Deutschland. Wir arbeiten ja mit Zivilverteidigung, Zivilschutz, Katastrophenschutz zusammen. Das funktioniert nur, wenn das fruchtet. Das heißt, wir brauchen auch eine auskömmliche Finanzierung für Zivilverteidigung, Zivilschutz, Katastrophenschutz. Am Ende dient das auch den Menschen in Deutschland.
Wie viel Geduld hat der Generalleutnant und wie viel Geduld Herr Bodemann?
Beide spielen nur Geduld, haben sie nicht.
Okay.
Deswegen drücke ich auch auf die Tube, gerade was diesen Plan angeht. Das wissen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die können das alle nachvollziehen, dass ich da ungeduldig bin. Aber ich weiß schon, manchmal braucht es halt etwas länger. Denn wo kommen wir her? Wir kommen aus einer Zeit, wo Zerfall des Warschauer Paktes, wir glaubten im Frieden zu leben und haben 25 Jahre die Bundeswehr ausgestattet, ausgerüstet, ausgebildet für das internationale Krisenmanagement und nicht für eine Verteidigung unseres Landes oder des NATO-Bündnisgebietes. Und das kann man nicht von heute auf morgen erwarten, dass wir gleich wieder da sind. Aber die Zeit läuft uns davon.
Ich komme aus einer Generation, 1971 geboren, da stellte sich dann irgendwann die Frage, ob Bund oder Zivildienst. Ich war Team Zivildienst. Das hatten wir eben auch schon mal angesprochen, was es früher sozusagen gab. Und wir haben eine Säule, da hat uns Siegfried Stolz aus Stuttgart darauf hingewiesen, noch vergessen. Es gab nämlich auch den Ersatzdienst, den man ohne Verweigerung bei DLRG, THW etwa ableisten konnte. Generalleutnant André Bodemann ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Was war damals der Reiz für Sie? Sie haben gesagt, Ihre Vorgesetzten haben Sie sozusagen inspiriert, bei der Bundeswehr zu bleiben. Aber der Eintritt, was war sozusagen ausschlaggebend für Sie?
Zunächst einmal hatte ich Hochachtung vor denjenigen, die sich für den Zivil- oder Ersatzdienst entschieden haben, gerade wenn man im Bereich Krankenhäusern oder Pflegeheim tätig war, wo ich gesagt habe, das ist nichts für mich, das kann ich nicht. Ganz ehrlich war auch der Druck meines Vaters da ziemlich eindeutig, du gehst zur Bundeswehr. Aber das war dann eben auch eine Selbstverständlichkeit, dass man ging zur Bundeswehr, in der Regel, gerade bei mir. Und wie gesagt, dann tatsächlich meine Vorgesetzten, die uns sehr gefordert haben, aber unheimlich toll mit uns umgegangen sind, was Menschenführung angeht. Und die haben mich für diesen Beruf begeistert, die Ernsthaftigkeit des Berufs aber deutlich gemacht. Und das war die Initialzündung, um dabei zu bleiben.
Bei mir war es dann halt so, oder aus meiner Zeit habe ich noch im Kopf, war es immer so der Drill, der zur Bundeswehr gehörte, und die vielbeschworene Kameradschaft. Das sind so zwei Begriffe, die mögen aus der Kiste der Klischees kommen, die ich jetzt hier reinwerfe. Was ist an denen dran?
Also Drill ist gut, wenn es wirklich Drill ist und nicht irgendwie so eine Erniedrigung oder irgendwas. Drill ist wichtig, weil es Handlungen trainiert, die man dann im Schlaf können muss. Also dass wenn man geweckt wird, dass man wirklich sofort funktionieren kann. Und deswegen ist Drill wichtig. Auch beim Fallschirmspringen, damit man, wenn der Schirm nicht aufgeht, dann eben die Reserve zieht und nicht drüber nachdenkt, dass man es tut, sondern einfach dann tut. Deswegen ist es wichtig. Kameradschaft ist unglaublich wichtig, weil am Ende ist das ein Teil der Familie, die man hat, wenn man in Übungen im Einsatz ist. Und ich war ein Jahr in Afghanistan und mein Team, das war meine Familie, die jeden Tag umherum war. Und da war es egal, ob man der General ist oder der Kraftfahrer. Man merkt sofort, wenn einer gerade nicht gut drauf ist, weil vielleicht zu Hause irgendwas passiert ist, irgendeine Krankheit, irgendwie was anderes. Und dann geht man dahin und kümmert sich und spricht mit den Leuten. Und das ist wirklich wichtig. Kameradschaft, das verbindet, hilft und ist eine große Unterstützung in jeder Lebenslage.
Diese Erzählung von Ihnen und auch diese Eindrücke, die Sie über Jahrzehnte gesammelt haben bei der Bundeswehr, die reichen allerdings ja nicht alleine aus, um neue Menschen für die Bundeswehr zu gewinnen. Die Bundeswehr hat einen millionenschweren Werbeetat, hat Influencer engagiert für Aktivitäten auf TikTok. Das sind die neuen Wege, die gegangen werden müssen?
Ja, die müssen gegangen werden. Also wir erreichen junge Menschen jetzt nicht über Hochglanzmagazine, sondern tatsächlich in sozialen Medien, die Gefahren bieten, gerade in Bezug auf Desinformation und Fake News, die aber auch die Möglichkeit haben, um diese Menschen anzusprechen. Aber wir haben auch seit einigen Jahren das kostenlose Bahnfahren in Uniformen. Am Anfang fand ich das jetzt befremdlich, weil ich dachte, jetzt kommen wir auch noch, die am Freitag in den vollen, ohnehin schon vollen Zügen die Sitzplätze wegnehmen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also wir kommen sofort mit den Menschen ins Gespräch. Viele Menschen setzen sich zu uns, weil sie dann ein Gefühl von Sicherheit haben. Und dabei wird man angesprochen. Und dabei kann man aus seinen Dienstjahren, aus seiner Erfahrung, ob hier in Deutschland das, was man tut oder auch was man getan hat im Kosovo und Afghanistan, berichten und den Menschen erklären, warum und wieso. Und das ist nicht immer ein Gespräch, was nicht auch in eine Diskussion ausläuft, sondern wo man sich auch unterschiedlich austauscht. Also nicht immer kommt man auf den gleichen Nenner, aber man unterhält sich und das ist wichtig.
Hat sich das Image der Bundeswehr dann auch nochmal seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine verändert, dass man grundsätzlich auf mehr Verständnis trifft?
Das sehe ich so. Das hat aber schon vorher begonnen mit dem Einsatz der Bundeswehr im Rahmen der Corona-Situation, als auch der Ahrtal, der Flutkatastrophe. Das ist nicht unser Kernauftrag, aber das hat uns natürlich doch sehr, sehr viel Positives eingebracht. Und jetzt viele Menschen, die der Bundeswehr vorher negativ gegenübergestanden haben, sagen jetzt durch diesen Krieg in der Ukraine, ist es gut, dass wir euch haben. Und da hat sich schon was getan. Das hat sich verändert zum Positiven. Das sehen wir auch an den Befragungen. Auch das Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr macht ja immer dort Befragungen und dort kommen wir relativ gut weg. Das ist auch schön, aber das heißt nicht, dass wir stehen bleiben müssen, sondern wir müssen unseren Auftrag erfüllen und besser werden.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit Generalleutnant André Bodemann. Wir kommen zu den Hörerfragen und keine Frage, sondern ein kleiner freundlicher Hinweis an den Moderator kommt von von Peter aus Buchenbach. Der schreibt, grundsätzlich spricht man einen General, egal welchen Generalrang er hat, mit Herr General an. Vielen Dank dafür, dass Sie mir das so entspannt gemacht haben heute, dass ich sogar auch Herr Bodemann sagen durfte. Uwe Speckmeier aus Backnang möchte wissen, ist es eigentlich sinnvoll, über die Dinge, über die wir gesprochen haben, Operationsplan Deutschland etc., öffentlich zu reden? Der Feind hört mit, sagt er.
Ja, Herr Speckmeier, gute Frage, sehr, sehr berechtigt. Ich rede natürlich hier am Radio und auch sonst bei meinen Vorträgen nur über das ich sprechen kann. Es ist gut, dass das gehört wird, weil die andere Seite noch weiß, wir bereiten uns vor und wollen verhindern, dass die andere Seite tatsächlich zu Angriffshandlungen tatsächlich übergeht. Und alles andere bleibt geheim. Und wer sagt, er kennt den Operationsplan, dann mache ich mir Sorgen.
Wahrscheinlich sollte das nicht der Fall sein. Klaus Langanke aus Karlsruhe hat geschrieben und möchte wissen, gibt es einen realen Grund, Russland feindselig gegenüberzustehen?
Herr Langanke, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Aber am Ende, Russland hat die Ukraine überfallen, hat einen Angriffskrieg begonnen. Und wir sind wir sind Russland nicht feindselig gegenüber, sondern wir sagen nur, mach Schluss damit. Hör auf und wage es nicht, das NATO-Bündnisgebiet und damit auch Deutschland anzugreifen. Und wir tun alles, um abzuschrecken, damit genau das nicht passiert. Ich bin nicht feindselig. Ich würde viel lieber in Russland sitzen und einen Wodka trinken oder ich würde gerne mal St. Petersburg besuchen, was eine wunderschöne Stadt sein. Es ist aber derzeit nicht möglich.
Will Julam, SWR1-Hörer, hat geschrieben und Will Julam möchte wissen, gibt es in den Operationsplänen auch das Szenario, dass die USA aus der NATO austreten?
Also die Pläne, der Operationsplan Deutschland sind alle NATO-Verteidigungspläne, Living Documents. Und wenn sich etwas verändert, müssen natürlich die Pläne angepasst werden. Ich glaube derzeit nicht, dass das passiert. Bin davon überzeugt. Und im Übrigen sehe ich ganz persönlich bei der amerikanischen Außenpolitik, unabhängig von einem Präsidenten Biden, Harris, Trump, eine ganz klare Sichtweise auf Europa. Europa muss mehr für Europa, für die Sicherheit Europas tun. Deutschland in Europa als ziemlich großer Staat muss mehr in Europa für Europa tun und deswegen muss man das losgelöst sehen von einer Frage Amerika ja oder nein, weil Amerika wird sich sicherlich sehr auf den Indo-Pazifik konzentrieren in den nächsten Jahren und das ist ja auch die damit verbundene Äußerung.
Und dieser Krieg in der Ukraine, der beschäftigt natürlich ganz viele Menschen. Jürgen Siegrist etwa aus Ludwigsburg, der schreibt uns auch und hat die Frage, wäre es nicht sinnvoller, weil wir über militärische Angriffe reden, einfach Diplomaten zu Putin zu schicken?
Naja, das passiert ja. Also es ist ja nicht so, dass es ohne Verhandlungen, Diplomatie läuft und man muss immer verhandeln. Aber die Frage ist, zu welchem Preis man verhandelt. Der Bundeskanzler hat ja erst jetzt kürzlich mit Putin gesprochen und die Antworten, die er bekommen hat, waren jetzt nicht so vielversprechend, weil Putin eben nur zu seinen Bedingungen verhandeln möchte. Und das ist etwas, das können wir und vor allem die Ukraine kann das nicht akzeptieren.
Zwei Fragen, die ich mal zusammenpacken möchte, betreffen den Heimatschutz von Erwin Strammer aus Pforzheim und auch von Wolfgang Heuchert aus Dornstetten-Hallwangen. Denn die beiden Herren sind schon etwas älter und fragen, kann man auch als Rentner noch beim Heimatschutz mitmachen?
Ja, Herr Strammer, Herr Heuchert, sehr gerne bis zum 65. Lebensjahr. Das gilt für aktive Soldatinnen und Soldaten wie für Reservisten und Reservisten, kann man das tun. Darüber hinaus gibt es verschiedenste andere Möglichkeiten, sich zu engagieren in ehrenamtlichen Bereichen für Deutschland, ob das nun Malteser, Johanniter, Feuerwehr, was auch immer ist, bei der Bundeswehr bis zum 65. Lebensjahr. Und dann bin ich auch irgendwann zu alt dafür, in wenigen Jahren.
Und das Schlusswort gebe ich Rolf Spieß aus Sindelfingen mit an die Hand. Er bedankt sich sozusagen für die informative Sendung. Gerlinde Kurzbach war es, Entschuldigung, aus Freiburg. Sie hätte eigentlich abgeschaltet, aber sie ist extra dran geblieben, weil sie so spannend hielt. André Bohlmann, vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte, auch wenn wir vielleicht nicht alle Fragen beantworten konnten. Jetzt geht es weiter zum Ministerpräsidenten, um den Schulterschuss zu halten. Auch reden wir über den Operationsplan Deutschland. Da gibt es wirklich enge Verbindungen und ich bin nur ein wenig im Ländle, wie man, glaube ich, hier sagt.
Das stimmt, das sagt man hier so.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.